Herzlich willkommen zum 21 Buchclub, eurer toximalistischen Lesereise für den literaturaffinen Bitcoiner. Heute mit dem Ben
Hey, servus.
und mit mir, dem Molo. Und in dieser Folge heute werden wir uns mit einem zeitlosen Klassiker auseinandersetzen. Das ist 1984 von George Orwell. Und dieser dystopische Roman aus dem Jahr 1949 ist vielleicht aktueller denn je. Doch starten wir erst einmal mit der Blockzeit und der Moscow Time. Ben, hast du die für mich?
Jo. Die Blockzeit ist die 810267 und die Moskauzeit ist 3558.
Ben, magst du mal starten mit der Haupthandlung von 1984?
Ja, klar, gerne. Lass uns doch erstmal so uns einen Überblick verschaffen über die Haupthandlung und dann werden wir später tiefer einsteigen. Worum geht's bei dem Buch? Also der Roman spielt in einem fiktiven Ort Ozeanien. Das ist ein dystopischer Staat, der von einer allgegenwärtigen Partei komplett kontrolliert wird. Da gibt es eine Hauptperson, den Winston Smith. Der ist ein einfacher Büroangestellter aus der Mittelschicht und der kommt irgendwann dahinter und der beginnt irgendwie diese Kontrolle und die Manipulation der Partei zu hinterfragen. Das muss er aber so sehr, sehr im Geheimen machen, denn Gedanken sind diese Gedanken, dass man diese Partei und diese Kontrolle so hinterfragen könnte, das System, das ist halt strengstens verboten. Doch Winston, der sehnt sich halt sehr nach der Wahrheit und nach der Freiheit und versucht dem jetzt sozusagen so heimlich wie es geht nachzugehen. Und dabei trifft er dann auch eine weitere Person, die Julia, mit der er eine heimliche Liebesaffäre eingeht. Und das ist dann so eine Kollegin und die gemeinsam schließen sie sich zusammen und wollen so einer gewissen Untergrundorganisation, dem sogenannten Widerstand, sich anschließen. Das startet dann auch sehr vielversprechend, kommen wir gleich noch drauf zu. Sie werden aber trotzdem halt von dieser allgemein gegenwärtigen Überwachungsmaschinerie, von dieser über allgegenwärtigen Partei, werden sie halt dann auch erfasst. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Stecken wir einfach mal ein bisschen tiefer ein in die einzelnen Bereiche von dem System. Molo, hast du da ein paar tiefergehende Grundlagen für uns?
Ja, danke. Ja, wenn wir mal so grob den Plot haben, dann lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen, einmal in die Hauptcharaktere, aber auch in das Staatssystem oder wo spielt das Ganze, wo spielt die Welt des Winston Smiths. Ozeanien ist ein dystopischer Staat, der totalitär und sehr repressiv agiert. Und der setzt sich zusammen aus einmal einer Partei, die sich aufteilt in die innere Partei, in die äußere Partei und dann gibt es eine große Gruppe des Proletariats. Die Macht des ganzen Staats liegt in den Händen der Partei und die wird wiederum geführt von einer undurchsichtigen Instanz oder einer Person. Das ist der Führer und der heißt der große Bruder und der repräsentiert quasi die Institution der Partei so nach außen, beziehungsweise für das Proletariat und für die äußere Partei. Die innere Partei hat die absolute Kontrolle über alle Aspekte des Staates, während die äußere Partei und das Proletariat auf unterschiedliche Weisen unterdrückt wird. Wobei aber die äußere Partei die große Masse der ausführenden Gruppe ist. Die Kontrolle des Staats, also ich habe ja schon gesagt, Ozeanien ist ein Überwachungsstaat und die Menschen, die in Ozeanien leben, also das Proletariat und die äußere Partei, die werden rund um die Uhr überwacht. Und diese Überwachung, die findet mit Hilfe von Teleschirmen statt. Das sind Fernseher, die in beide Richtungen senden können. Das heißt, die Bürger werden rund um die Uhr gefilmt, aber auch mit Mikrofonen belauscht. Und so wird jede Aktivität und auch jeder Gedanke von den Menschen überwacht. Also auch im Schlaf, Selbstgespräche werden übertragen und ausgewertet. Also quasi ein bidirektionales Fernsehen. Von denen ist man nirgends sicher, ob man jetzt im Park spaziert, hat man überall Mikrofone, die überall versteckt sind, aber auch in den eigenen vier Wänden. Und die Gedanken, die man hat und die übermittelt werden, also ob jetzt in unterbewusst beim Schlafen gesprochen oder eben Unterhaltungen in der Familie, werden von der Gedankenpolizei überwacht. Das sind dann Menschen, die das Ganze auswerten und Gedankenverbrechen. So nennt man dann kritische Gedanken oder kritische Stimmen werden hart bestraft. Sie werden bestraft von verschiedenen Ministerien und vielleicht kannst du da mal tiefer reingehen, Ben, was für Ministerien es gibt.
Ja, klar, gerne. Also um das nochmal ganz kurz so ein bisschen aufzufassen, eins wollte ich ergänzen. Diese Teleschirme sind so, die Kameras sind so ausgelegt, dass es kaum tote Winkel gibt und man sich dem so fast gar nicht entziehen kann, dass man das Gesprochenes aufgenommen wird. Aber auf diesem Teleschirm, auch in die andere Richtung, werden halt auch ständig die ganzen Staatspropaganda-Parteislogans sozusagen aufgezeigt oder es wird ständig darüber berichtet, mit welchen Ländern sich Ozeanien gerade im Krieg befindet. Also da wird sozusagen die ganze Zeit richtig schon Manipulation betrieben. Und ein Ministerium ist ziemlich wichtig dafür, das Ministerium der Wahrheit oder Ministerium für Wahrheit. Das hat sich so ein bisschen die Manipulation der Geschichte auf die Fahne geschrieben. Und die Partei kontrolliert halt nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit durch ständige Neuschreibung der Geschichtsbücher. Also da gibt es tatsächlich extra Abteilungen für aufgeschriebene historische Ereignisse, umgeschrieben werden, sodass es passt, dass man dann in der Gegenwart die Menschen wiederum davon überzeugen kann, dass die Handlungen des Staates jetzt die richtigen sind. Also das Ziel ist es halt, die Erinnerung der Menschen an vergangene Ereignisse zu beeinflussen und somit halt die Narrative im Sinne der Partei zu gestalten. Ja, da gibt es eine Textstelle, die heißt zum Beispiel, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart. Und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert auch die Zukunft. Das zieht sich eigentlich so durchs ganze Buch hindurch. Das ist ein Punkt, wie die Partei sozusagen versucht, die Macht zu behalten und die Menschen in einem neuen Wahrnehmung sozusagen zu führen oder zu halten. Ein weiteres Mittel, dem sich dieses Ministerium für Wahrheit bedient, ist, dass ein sogenanntes Neusprech eingeführt wird in Ozeanien. Das heißt, die dient dazu, dass sie die Denkfähigkeit der Menschen begrenzt. Neusprech umfasst halt zum Beispiel Wörter, die umgedeutet werden und die schaffen eine neue Sprache, die Ausdrucksfähigkeit auch einschränkt. Also da wird sozusagen auch der Duden, wie wir ihn kennen, umgeschrieben und es werden Wörter rausgestrichen und da erscheint alle paar Monate eine neue Auflage des Buches, wo Wörter wegfallen. Modo, hast du da ein paar Beispiele, welche Wörter das sind?
Genau, es wird nicht mehr unterschieden in gut oder schlecht, sondern ja, genau, es gibt gut und nicht gut. Und wenn man sagt, es ist besser als etwas, dann ist es einfach mehr gut und mehr gut. Man sagt ja, die Grenzen deiner Sprache sind die Grenzen deiner Welt und dadurch, dass ja der Sprachgebrauch immer weiter eingeschränkt wird, erhofft man sich, dass die Menschen wesentlich undifferenzierter denken, sondern dass sie einfach plump ganz einfachen Befehlen folgen können und weniger hinterfragen können, da sie es sich selbst nicht in Worte fassen können.
Genau sowas meinte ich, sehr gut. Da wird einfach an der Sprache manipuliert, um das einzugrenzen. Und das mündet dann letztendlich auch so darin, dass die Menschen in Ozeanien an zum Beispiel Wahlsprüche glauben können, ja, die umformuliert werden, womit sie auch in Schach gehalten werden, zum Beispiel wie Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Und diese Unwissenheit, ja, das beschreibt halt, wenn man die Geschichte manipuliert oder wenn man, wie gesagt, aus der Sprache die Möglichkeiten der Sprache nimmt, um sich verständlich zu machen oder auch überhaupt weitere Gedanken zu machen, ob hier nicht irgendwas faul sein könnte an dem Staat. Aber es gibt noch ein weiteres Ministerium, Molo. Welches ist denn das? Ja,
ganz kurz dazu, das ist so ein bisschen wie auch in Animal Farm. Ach, also ja, genau. Ganz einfache Slogans, die dann die Schafe einfach nachblöken können. Ja, und das ist dann ja auch, wird dann immer wieder durch die Teleschirme dann propagiert und einfach alle wiederholen es stumpf und Ziel ist eben, dass es ja in Fleisch und Blut übergeht. Ja, und dann gibt es noch, genau, du hast gesagt, es gibt noch ein weiteres Ministerium, da auch wieder ans Neusprech denken. Es gibt das Ministerium der Liebe. Das ist zuständig für Umerziehung, Gehirnwäsche, Elimination oder Verdampfungen Und ja, insgesamt stellt das ein Umerziehungslager, ein Gefängnis und eine Folterinstitution dar. Also das ist das Ministerium der Liebe. Und da kommen Menschen rein, die als Bedrohung für die Partei betrachtet werden. Die werden gefangen genommen und dort umerzogen. Und es gibt einen ganz berüchtigten Raum, das ist der Raum 101. Dort werden sie mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert und so wird ihnen, ja, so werden sie geistig gebrochen, dass wirklich die ganze Loyalität der Partei dient. Und genau, das ist, ist es auch völlig gang und gäbe, dass Menschen verschwinden und dann eliminiert werden. Das ist völlig im Alltag inbegriffen und man hinterfragt auch gar nicht, wenn der eigene Ehemann, die eigene Ehefrau eliminiert wird. Das ist im großen Ganzen höchstwahrscheinlich der Wille des großen Bruders. Und um diesen Kult des großen Bruders, das ist ja die Führungselite oder die Führungsperson der ganzen Partei, das ist eine ganz ikonische Figur, der immer so als weiser Mann mit Schnurrbart dargestellt wird und er dient als Symbol für Macht und Integrität. Sein Bild ist überall allgegenwärtig, kommt immer wieder auf den Teleschirmen vor und es wird erwartet, dass die Bürger ihn anhimmeln, verehren und an seine unfehlbare Führung glauben. Also insgesamt kann man sagen, in Ozeanien gibt es keine individuelle Freiheiten. Diese persönlichen Freiheiten, Individualität, werden komplett zugunsten der kollektiven Loyalität gegenüber der Partei geopfert. Und das Individuum wird komplett unterdrückt und jeder Widerstand oder jede mögliche Bedrohung oder jedes, manchmal auch ganz willkürliche Sachen, das aus Versehen nicht benutzen von Neusprech wird als Gefahr für die Stabilität des Staats betrachtet und endet dann häufig im Ministerium der Liebe, sodass man sagen kann, dass der Staat in 1984 ja sehr beklemmend und eine düstere Darstellung eines dystopischen Systems ist, das die absolute Kontrolle über die Gedanken, die Geschichte, das tägliche Leben der Menschen ausübt. Ja, es ist ein eindringlicher Kommentar zu den Gefahren des Totalitarismus, ja, und zeigt, wie die Realität manipuliert werden kann. Jetzt in unserer Geschichte gibt es ja verschiedene Hauptrollen und die kommen eben die leben in diesem System und verbildlichen das dann ganz, ganz eindringlich. Und wenn wir da gerade mal zu Winston Smith gehen, Ben, er ist ja unsere Hauptrolle.
Wir hatten uns im Vorfeld der Folge so ein bisschen überlegt, dass wir einerseits so dieses Setup und die Szene so ein bisschen aufspannen, dass ihr euch da so reindenken könnt. Und jetzt nehmen wir nochmal uns ein paar wichtige Hauptcharaktere aus dem Buch hervor. Daran wird es auch nochmal deutlich, in welcher Welt die gelebt haben. Und am Schluss interpretieren wir das natürlich nochmal. Wir haben also jetzt unseren Winston Smith. Ja, die Hauptperson ist halt ein Mann, der auf der einen Seite ist er sozusagen in diesem systemkonformen Beamtentum in Ozeanien und seine Aufgabe ist es halt ständig, Zeitungsartikel aus der Vergangenheit so umzuschreiben, dass sie in die aktuelle Parteilinie passen. Das ist genau das, was er arbeitet sozusagen im Ministerium für Wahrheit und ändert ständig Textstellen. Das bedeutet, es gibt halt, er bekommt am Morgen dann halt eine Zeitung von früher und dann wird ihm genau gesagt, was er dort verändern soll, dann streicht er das raus, dann schreibt er das neu, dann wird es neu gedruckt und das dann verteilt. Und sein Verstand aber hingegen, ja, der ist von Widersprüchen zerrissen mit seiner Arbeit. Irgendwas ist ihm da komisch daran, dass er irgendwie die Erinnerung an die Vergangenheit dadurch verändert. Ja, und er hat vage manchmal irgendwelche Erinnerungen, die er aber nicht so richtig zuordnen kann. Winston sehnt sich jetzt halt nach einer Wahrheit, weil er weiß, irgendwie ist das, woran er arbeitet, irgendwie eine Lüge. Und sein Kampf gegen diese Überwachung der Partei ist halt wie ein verzweifelter Ruf nach Freiheit. Und er weiß halt genau, dass er überall überwacht wird. Er weiß, dass die Gedanken, die eigentlichen Gedanken im Kopf, die man nicht laut ausspricht, die sind noch nicht abhörbar. durch die Partei. Aber alles, was gesprochen wird und alles, was man so handelt und wie man sich bewegt, das wird alles dokumentiert und da wird darauf geachtet, dass man dort konform bleibt. Und es braucht ziemlich lange, bis er sich aber dazu entscheidet, heimlich in der Ecke von seinem Zimmer an einer Stelle, wo tatsächlich der Teleschirm nicht hinschauen kann. Das ist eine Besonderheit. Eigentlich sind alle Räume so immer aufgebaut und Wohnungen, dass alles überwacht werden kann. Aber er hat eine Ecke, wo er sich hinkauern kann. Und dann kann er in ein Tagebuch, wirklich mit Stift auf Papier, kann er dort heimlich runterschreiben, was ihn so bewegt und was in seinem Kopf ist. Und erst weiß er schon, dass sobald er da eigentlich was ein Wort reinschreibt, begeht er schon Gesetzesbruch und kann sozusagen schon verhaftet werden oder ins Ministerium der Liebe kommen. Aber es drängt ihn so stark danach, diese Gedanken niederzuschreiben, dass er das dieses Risiko auf sich nimmt, sich in diese Ecke versteckt und ab und zu seine Sicht der Dinge runterschreibt. Das ist jetzt hier nur kurz beschrieben, aber in dem Buch nimmt sich der Autor 3-4 Seiten dafür, um das genauestens zu beschreiben. Man kann sich sehr in diese Situation reinversetzen, in welchem Zwiespalt er ist und in welcher Angst er eigentlich lebt. Und trotzdem machen sich seine freiheitlichen Gedanken da doch dann Luft und er schreibt sie nieder. Jetzt gibt es doch die zweite Person, die kommt dann etwas später im Buch, und zwar das ist Julia. Und Julia trifft ja und denkt, glaube ich, eigentlich erst, dass Julia eine Spionin ist und ihn genau beobachtet, ob er irgendwas falsch macht, ob er sich an den falschen Tisch setzt, ob er mit den falschen Leuten redet. Und merkt aber dann irgendwann, dass sie, als sie sich mal heimlich nicht treffen, sondern sie ihm einen Zettel zusteckt, entpuppt sie sich sozusagen doch als freiheitsliebende Rebellin. Sie spielt das ganze System mit, sie ist nach außen systemkonform, aber innerlich hat sie so ein paar Möglichkeiten gefunden, wie sie an Orte gehen kann, wo zum Beispiel keine Mikrofone sind, oder wie sie sich verhalten kann, dass sie doch ihre Freiheitsgedanken ausleben kann. Die beiden verlieben sich. Julia ist Julia ist für Winston die Flucht aus der Kälte der Partei, sag ich mal, ja. Also, und das ist ein Funke der Rebellion. Ja, in dieser Welt, er merkt, okay, da ist noch jemand anderes. Und da die Liebe als Verbrechen betrachtet wird, ist das schon Herausforderung genug. Und ihre leidenschaftliche Natur macht sie halt zu einer beeindruckenden Figur, die dem eisigen Griff dieser Überwachung entkommen möchte. Und da klammert sich halt Winston dran fest. Jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass sich Winston und auch Julia dieser Rebellion von so einer sogenannten Untergrundorganisation, dem Widerstand, anschließen möchte. Und jetzt gibt es noch eine wichtige Person, das ist jetzt zum Beispiel die Person O'Brien. Modo, hast du da ein paar Gedanken zu O'Brien?
Ja, Ben, genau. Wir haben dieses Liebespaar, die eben jetzt, indem sie sich verliebt haben und auch lieben, bereits völlig im Illegalen agieren. Und da kommt dann O'Brien ins Spiel, der anfangs als eine Art Verbündeter und Vertrauter von Winston Smith auftritt, der im Gegensatz zu vielen anderen scheinbar nicht von der totalitären Kontrolle der Partei korrumpiert ist und auch Sonderrollen, Sondermöglichkeiten hat, da er eben in der oberen Liga der Partei spielt, kann er zum Beispiel seinen Teleschirm ausmachen, hat verschiedene Möglichkeiten, mit Winston und mit Julia zu sprechen, ohne dass sie belauscht werden. Je weiter diese Entwicklung dann kommt und Vertrauen aufgebaut wird, wird aber auch deutlich, dass O'Brien doch nicht der ist, der er zu sein scheint. Er ist eine intelligente Person, die überlegene Kenntnisse über die Ideologie der Partei hat, was erstmal sehr vertrauenserweckend ist für die beiden. Und er verkauft sich als Begleiter oder als Arm des Widerstands, dem sich die beiden ja anschließen möchten. Zum Beispiel führt er den beiden ein verbotenes Buch über die geheimen Machenschaften des Staates zu. Und da stehen so alle Informationen drin, die sich die beiden oder die sich Winston je erhofft hat. Also da wird das Staatssystem beschrieben, die Hierarchien, wie alles funktioniert. Und auf diese Weise entsteht dann eine stabile Vertrauensbasis. Die beiden schwören sich der Partei also nicht der Partei, sondern dem Widerstand anzuschließen. Und trotz der anfänglichen Freundschaftsbeziehung zu Winston entpuppt sich dann O'Brien als Verräter. Also er spielt eine Schlüsselrolle in der Gefangennahme von den beiden und dann auch gleichzeitig in der Umerziehung. Also der Winston und die Julia werden dann gefangen genommen, werden verhaftet, kommen dann ins Ministerium der Liebe und dort wird dann ja mit einer hohen Brutalität zeigt er dann, wie man diese Überzeugungen, die sich in Julia und Winston entwickelt haben, wie die zerschlagen werden. Und er zeigt sich als ganz kalte, berechnende Seite der Partei. Also er ist ganz treu ergeben, sowohl der Partei als auch dem großen Bruder. Und gleichzeitig scheint er jedoch eine Art intellektuelle Neugier und auch Schuldgefühle zu hegen. Also in den bestimmt 100 Seiten des Buchs sind dann nachher über die Verhaftung und über die Folter von den beiden. Und der Charakter, der ist sehr faszinierend, weil es einfach so ein Spannungsverhältnis gibt. Einerseits aus der einfühlenden Befragung von Winston und gleichzeitig aber auch durch die Härte der Vernehmung und seiner Loyalität zur Partei. Und das ist sehr undurchsichtig, weil man nie genau weiß, auf welcher Seite er jetzt gerade ist und weil es auch ganz bewusst den Leser im Unklaren lässt. Als dritte Instanz oder als vierte Person, die eben noch auftritt, die wir eben auch schon mal angesprochen haben, ist dann alles so immer im Schatten des großen Bruders. Also der ist so das Phantom der Macht, überall präsent und gleichzeitig unsichtbar. Und der große Bruder repräsentiert die Kontrolle der Partei. Obwohl er immer dargestellt wird als dieser Mann, ist er ein gesichtsloser Herrscher. Er tritt niemals live auf und er beobachtet die Menschen durchgehend mit leeren Augen, ist einmal beschrieben. Seine Existenz ist einfach sehr mysteriös und dadurch, dass sie nicht greifbar ist, gibt es einmal diese düstere Atmosphäre in dem Buch, aber gleichzeitig weiß man auch gar nicht, ob er nicht eine fiktive Erfindung der Elite ist oder ob er tatsächlich existiert.
Das schafft Orwell ziemlich gut in dem Buch, ja, diese Stimmung aufzubauen. Ja, das schafft er wirklich ziemlich gut, diese Stimmung aufzubauen. Es ist nicht sichtbar, aber in den Köpfen der Menschen ist diese ungeheure Macht irgendwie sozusagen präsent. Und damit manipulieren sie halt die Menschen.
Man fühlt sich halt am Ende selbst beobachtet, wenn man es liest. Ja, und selbst so eingeschüchtert. Also sowohl in Gedanken als auch, das ist sehr verrückt, ja.
Auf jeden Fall. Es ist, legt sich so immer so ein Schwermut irgendwie auf ein, wenn man dieses Buch liest, besonders die ersten Kapitel auch, wo so sehr ausladend die Welt dort beschrieben wird. Die Lebenswirklichkeit der Leute. Um aber jetzt den Roman noch mal so ein bisschen einzuordnen, kommen wir noch ein bisschen zur historischen Einordnung und würden dann auch noch mal ein paar Bezüge zu aktuellen Themen bringen. Dann sind wir sozusagen erstmal durch mit dem Inhaltlichen. Und der Roman 1984, der wurde 1949 veröffentlicht. Und das war halt eine Zeit, die von diesen Auswirkungen, von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und dem Aufkommen totaler Regime geprägt war. Orwell wollte halt damit zum Ausdruck bringen, dass die Furcht vor Überwachung und Manipulation widergespiegelt wird. Ja, und diese damalige politische Unsicherheit sollte das widerspiegeln. Das Buch wurde auch ein paar Mal quasi auch erstmal wieder verboten, bis es dann wieder neu verlegt wurde, weil es ja immer wieder auch zeitaktuell Themen aufbringt, die wir heutzutage mittlerweile auch schon sehen und haben. Ja, er hat das halt hochgerechnet auf 1984. Jetzt sind wir 2023 und es gibt schon Parallelen, die man dort sehen kann. Zum Beispiel mit dieser Überwachungstechnologie. Wir wissen von Snowden und von den Geheimdiensten. Wir haben vier Überwachungskameras, wo gesagt wird, die wollen Terroristen finden. Dabei wird jeder Mensch eigentlich mit aufgenommen. Wir haben diese sozialen Medien, es werden Datenanalysen gefahren. Also da ist schon einiges, was dieser Vision von Orwell, der totalen Überwachung, schon sehr nahe kommt. Ja, man muss das immer ein bisschen einordnen, dass das nicht auf alle Situationen und alle Lebenssituationen passt, aber in manchen speziellen Bereichen, wie zum Beispiel auch in China, da haben wir ja so ein Social Scoring System, wo die Menschen schon verboten wird oder es nicht möglich gemacht wird, vielleicht das Land zu verlassen, wenn sie die Rechnung nicht bezahlt haben, ja? Oder von dem einen Bitcoiner, der in China war und einfach nur 8 verschiedene ausländische Kontakte in sein Kontaktbuch eingetragen hat und ihm dann seine WeChat-App gesperrt wurde und er 3 Wochen kein Essen kaufen konnte, bis er das wieder geklärt hatte. Und das hat eigentlich jemand Unschuldigen getroffen. Sowas nur als Beispiel, dass das heute in anderen Ländern schon mehr auch präsent ist, ja, oder ein Alexa hört halt mit oder es werden Fake News verteilt. Also das muss man jetzt immer ein bisschen einordnen, aber es gibt auf jeden Fall Auswüchse von diesen Visionen von Orwell, die auch heute schon Realität sind. Zum Beispiel, als Trump an der Macht war, war der Roman aufgrund des aufkommenden Begriffs der alternativen Fakten, ja, der war der sozusagen in den USA auf Platz 1. Und halt diese Einschränkung der Meinungsfreiheit und diese Diskussion über Meinungsfreiheit und Zensur, das besprechen wir ja, das ist auch auf Twitter, ja, da sind 2 Lager, die einen wollen, dass alles sozusagen immer ans Licht kommt, die anderen wollen, nein, nicht jeder Mensch sollte Zugriff auf jede Information haben, das wird ja dann auch durch ein paar wenige bestimmt, ja, eine sehr, sehr interessante Diskussion auf jeden Fall. Und ein Fakt noch dazu ist zum Beispiel, dass es eine Neuauflage gab von dem Buch, um 2020 und so 11 Wochen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs wurde dieser Verleger von dieser Neuauflage des Buches, am 11. Mai 2022 wurde der inhaftiert und das Buch wurde verboten, weil das halt auch im Belarus und in dem Bereich verbreitet war und gepusht wurde und dann wurde das aber wieder verboten, weil man halt hier nachmanipuliert hat, dass das Buch für das Vorgehen von den Parteien, die jetzt, sage ich mal, diesen Krieg vielleicht initiieren, nicht dienlich war. Das wollen wir gar nicht weiter ausführen. Das sind andere Diskussionen. Aber wir haben uns auch noch mal ein bisschen versucht, dass wir vielleicht ein bisschen Geld und Bitcoin und Freiheit hier noch mal mit reinbringen. Molo hat sich dazu auch noch mal ein paar Gedanken gemacht. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, danke, Ben. Also Geld spielt in dem Roman 1984 von George Orwell keine dominierende Rolle im traditionell wirtschaftlichen Sinne, wie es in vielen anderen Geschichten der Fall wäre, aber die Handlung konzentriert sich vielmehr auf die politische und soziale Kontrolle der Akteure, also ausgelöst durch die Partei und den Totalitarismus in Ozeanien. Dennoch spielt Geld eine indirekte Rolle dadurch, dass das in Ozeanien eine strenge Planwirtschaft herrscht. So genau, keine Marktwirtschaft. Und zwar gibt es dadurch, dass es eine strenge Planwirtschaft dort hat, auf jeden Fall einen funktionierenden, wenn auch unterdrückten Schwarzmarkt. Und da findet ganz ohne, dass es hinterfragt wird, Bargeld eine ganz selbstverständliche Rolle als Tauschmittel. Nur so war es dann überhaupt möglich, an das Tagebuch, was du erwähnt hast, dranzukommen und auch Treffen zu arrangieren mit Julia. Trotzdem ist es aber so, dass durch diese Planwirtschaft ausgelöst es eine ganz enge Kontrolle über die Ressourcen gibt. Also die Partei hat absolute Kontrolle über Ressourcen wie Lebensmittel, die Wohnungszuweisung und andere ganz grundlegende Notwendigkeiten wie Tabak oder Mittel des täglichen Lebens. Und diese Macht über diese Ressourcen ermöglichen dann der Partei, die Bürger zu kontrollieren und sie einfach von diesen lebenswichtigen Gütern und deren Zuweisung abhängig zu machen. Und dann ist ein ganz interessanter Punkt auch noch, dass die Partei nicht nur die physische Kontrolle, sondern auch diese psychologische Kontrolle über die Menschen durch diese Zuweisung und durch diesen Mangel erschafft. Also es gibt durch dieses Schaffen von einem künstlichen Mangel in dieser Planwirtschaft und diesen eingeschränkten Zugang von Ressourcen kontrolliert die Partei eben diese Grundbedürfnisse der Bürger. Und das führt dazu, dass die Menschen in diesem System quasi immer auf der Suche nach Nahrung, auf der Suche nach dem nächsten Tabak sind und sich gar nicht dafür eben ihre Zeit, ihre freie Zeit opfern und gar nicht dann in der Lage sind, in der Bedürfnispyramide aufzusteigen und sich grundlegend Gedanken über andere Dinge zu machen, was ja nicht erwünscht wäre. Und es gibt so, in dem Buch werden 5 Gründe für das Scheitern von Autokratien oder Diktaturen im 20. Jahrhundert bis zu dem Zeitpunkt von 1984 erwähnt. Und also 4 Gefahren für die herrschende Masse ist einmal, dass die Elite entweder den Glauben an ihre eigene Fähigkeit verliert, dass von außen eine zweite Instanz kommt, die sie quasi stürzt, also quasi ein zweites Land, was einen Krieg gewinnt, oder eben, dass es eine Revolution von innen gibt durch eine starke Mittelschicht. Und diese starke Mittelschicht, die wird durch diese Planwirtschaft dauerhaft unterdrückt. Dadurch gibt es eben keine stabile Mittelschicht, die eben gefährlich werden könnte. Es gibt das Proletariat, die wie Tiere zusammenhausen, die aber außen vor sind, weil sie sich täglich quasi nur um die Nahrungsbeschaffung kümmern und deswegen eben gar nicht in der Lage sind, intellektuell sich groß Gedanken zu machen und über sich hinauszuwachsen. Und es gibt einen ganz fundamentalen Grund in dem Buch, warum es dauerhaft neben einer schlechten Planwirtschaft, warum es dauerhaft eben diesen Mangel gibt. Und das ist, dass Ozeanien noch mit 2 anderen Ländern, die es auf der Welt noch gibt, 2 anderen Vereinigungen, dauerhaft im Krieg ist. Wer gegen wen Krieg führt, das ändert, das wechselt immer mal wieder in der Geschichte, wird immer wieder durch das Ministerium der Wahrheit dann natürlich korrigiert. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass es einen dauerhaften Krieg gibt und dieser Krieg dauerhaft Menschen, aber vor allem Ressourcen verschlingt. Und diese Ressourcen, und es wird erwähnt, dass der Krieg immer so viel Ressourcen verschlingt, wie gerade so alles, was über dem absoluten Grundlimit für die Bevölkerung steht, wird durch den Krieg vernichtet. Und dadurch kann einfach kein Wohlstand entstehen. Und ohne diesen Wohlstand entsteht keine Mittelschicht. Und das ist so der Grundgedanke für die Stabilisierung der Partei. Also ein ewiger Krieg, Güter werden produziert und gleichzeitig vernichtet, haben so keinen Nutzen, aber gleichzeitig ist jeder beschäftigt, Güter zu produzieren und keiner hat irgendwie Freizeit. Also jeder hat seinen vollen Tag, ohne eben Zeit zu haben, zu verharren und mal über diesen Teufelskreis oder dieses Hamsterrad nachzudenken.
Das war echt gut zusammengefasst. Das erinnert mich ja sofort an die heutige Zeit auch, dass wir uns ja, dass ja über die Medien auch eigentlich über einen dauerhaften Kriegszustand berichtet wird, ja. Und das belastet ja auch psychisch. Und das hat es also damals auch schon gegeben. Und das finde ich, da kann man schon noch mal so ein bisschen die Parallelen zu heute ziehen. Ja, aber sehr spannend, dass da auf jeden Fall auch dieser Kriegszustand mit den anderen Ländern immer aufrechterhalten wird, der sich eigentlich die ganze Zeit durchzieht. Da wurde dann auf den Teleschirmen, wurde dann auch gesagt, jetzt wurde an der Front wieder der und der Sieg verzeichnet und nur so und so viele Menschen sind dabei umgekommen. Und das wurde aber immer so positiv gewertet und aufbereitet für die Bürger, dass sie halt einfach immer in diesem Zustand denken und sich halt dann nur um die nötigen Ressourcen kümmern können, weil halt die anderen Ressourcen für den Krieg gebraucht werden.
Ja, dass es eben keine Systemkritik gibt, dadurch, dass es eben keine Mittelschicht mehr gibt. Und man sagt ja eigentlich, dass die Mittelschicht einen Staat erst stabilisieren, ja, oder eine Gesellschaft stabilisieren und formen können, weil die eben in der Lage sind, nachhaltig, langfristig auch zu lenken. Ja, das sind ja die mittelständischen Unternehmen, die ein Land auch ausmachen. Die gibt es durch diese Planwirtschaft einfach nicht.
Genau, und die wird so zersetzt. Das ist
natürlich, ne? Im Sinne des großen Bruders.
Ja. Die wird so zersetzt, die Mittelschicht, weil die halt auch dem großen Bruder oder der Partei gefährlich werden kann, wenn sie halt als gauche Normalverteilung, ja, die 80% sozusagen der Menschen in dem Staat, weil sie eigentlich eine Masse wären, die den Widerstand vergrößern könnten. Und der wird halt zerstreut und zersetzt und auch manipuliert, indem Wahrheit und Lüge zusammen verschmelzen, Logisches nicht mehr hinterfragt werden kann, weil man nicht mehr so richtig weiß, was wahr ist, die Worte halt und die Wahrheiten verschwimmen. Das ist alles sozusagen so ein bisschen Teil von dieser Mittelschicht, instabil zu machen.
Ja, das ist einfach aber auch das, was uns zeigt, wie wichtig es eigentlich ist, dass es auch in heutiger Zeit, dass es eine funktionierende, stabile Mittelschicht gibt. Ja. Man hört es ja immer wieder, dass das ist, was in den letzten Jahrzehnten einfach immer weiter bröckelt, dass die Kluft immer weiter auseinandergeht, aber dass es eben keine solide, ja, gesättelte Basis mehr gibt.
Also wir sind genau mittlerweile auch schon, ihr merkt, ziemlich dystopisch auch abgerutscht. Ich meine, dieses Buch bringt halt aber auch das dazu, dass man sich da so Gedanken drum macht. Aber um das jetzt so ein bisschen zum Ende zu bringen, ja, wichtig ist für uns als Message auch an euch, lest dieses Buch. Dieses Buch ist also eigentlich eine zeitlose Warnung, das immer wieder mal ein bisschen zu hinterfragen und nicht einfach mitzulaufen. Ja, es erinnert uns daran, dass halt die Wahrung von Freiheit und Wahrheit ständige Aufmerksamkeit erfordert, um eben nicht in so eine düstere Zukunft abzurutschen. Und wir haben es ja schon mal erwähnt, wir haben uns da schon gegenseitig, also Molo und ich, die wir das Buch gelesen haben, dann immer so bestärkt, da jetzt auch noch durchzuhalten, weil das schon echt arg runterziehen kann. Und aber diese Realität halt von der Fiktion zu unterscheiden, das liegt halt an uns. Und das braucht immer wieder dieses Bewusstsein oder eben auch mal so ein Buch, um dem so ein bisschen aware zu werden. Und um das Ganze so ein bisschen nochmal positiver abzurunden. Es gibt natürlich auch Bücher, die unglaublich, aber wirklich, ja, gibt es Bücher, die sich auch mal mit utopischen Szenarien auseinandersetzen, welches wir wahrscheinlich auch in einer der nächsten Folgen lesen werden und durchnehmen werden. Und zwar ist das Buch Utopia 2048 von Lino Alexander Seddis. Und das ist ein totaler Gegensatz zu den Dystopien. Ja, da geht es darum, dass sozusagen die sozial-ökologische Wende gelungen ist, die Demokratie aufgeblüht ist, viel mehr Frieden und Wohlstand herrscht, dass man die Klimakrise der erfolgreich entgegengegangen ist. Und da wird sozusagen die Welt einfach mal komplett utopisch ins Positive gedreht. Und natürlich ist es irgendwo, die Wahrheit liegt immer zwischen der Dystopie und der Utopie, aber es liegt halt auch an uns, wie wir das mitgestalten können und wie wir das wahrnehmen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir da verschiedene Aspekte mal gezeigt bekommen, und deswegen werden wir uns dieses Buch Utopia 2048 auch irgendwann nochmal vornehmen, um hier nicht nur solche dystopischen Romane zu zeigen. Also, Molo, hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf, oder?
Ja, vielen, vielen Dank, Ben. Das war super schön rund.
Also dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, das war mal wieder eine Folge vom 21 Buchclub. Auch nicht in der hohen Frequenz wie andere Podcasts, aber dafür ein bisschen detaillierter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier zusammengetragen haben, dann denkt gerne an Value for Value. Abonniert den Podcast und gibt 5 Sterne. Sets decken nicht vergessen. Lightning Challenge kann man gerade wieder gut aufmachen, weil die Gebühren sehr gering sind. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Macht's gut.
Macht's gut. Bleibt optimistisch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
It's 1800 Moscow time, and Elon is stirring shit online. Paris Hilton added laser eyes, and Mike Saylor shared another quote, and Peter Schiff, well, he's going broke, and all my hornets scream decentralize. So quit asking me your questions, 'cause I just don't want to answer. I'll talk about the energy once you've read the Bitcoin Standard. Now I'm buying every dip while you're perched atop the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me your dollar is a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Oh, oh. Oh, Keynes has sold the golden lie, and governments will not deny, but there's a secret they're not wanting you to know, but they don't know anything about stock to flow. So I'm buying every dip while you're perched atop the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me your dollar's a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. The aggregate is spending, and the banks won't stop their lending. Just sit back and watch that money printer go. You put your faith in cash and gold, while I'm stacking sats with foam. And I'll be laughing as we store a trillion more. Don't tell me your dollar's a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Don't tell me your dollar's a little bit stronger, because debasement will make us all poor. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Have fun.